Warum seid ihr eigentlich hier? Das ist eine komische Frage, oder? Hätte wahrscheinlich keiner erwartet. Soll natürlich nicht heißen, dass ich mich nicht freue, dass ihr hier seid. Natürlich freue ich mich. Also auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich über jeden, der heute Morgen hier sitzt und mit uns gemeinsam Gottesdienst feiert. Und trotzdem meine ich diese Frage völlig ernst, ja? Sonst hätte ich sie nicht gestellt. Ich will aber, um ein bisschen die Spannung zu erhalten, jetzt nicht verraten, warum ich diese Frage gestellt habe. Vielleicht an dieser Stelle nur mal so viel, wenn wir auf den Zeitgeist schauen, der uns immer so suggeriert wird, vielleicht in den Medien, dann suggeriert uns der Zeitgeist, dass Glaube doch etwas Privates ist, eine private Angelegenheit, über die man vielleicht nicht so gerne spricht, die nicht so absolut ist, dass man sie in der Öffentlichkeit proklamieren will. Oder es ist vielleicht diese kleine Flamme in meinem Herzen, die den Glauben darstellt, eine kleine Flamme, die ich für mich alleine empfinden möchte, die ich nicht zerredet haben möchte, nicht angreifbar machen möchte. Die Frage ist, geht das überhaupt ganz alleine für sich zu glauben? So wie Eremiten, fromme Eremiten das zum Beispiel gemacht haben, solche Geschichten kennt man vielleicht. Und es klingt vielleicht ganz verlockend, den Glaube ohne Kompromisse leben zu können, ohne sich auf festgefahrene Strukturen einlassen zu müssen, ohne Teil von Machtspielen zu sein. Ich habe mal eine Person gefragt, warum bist du hier? Und mal wirklich die Antwort nicht offen gelassen, sondern erzwungen oder gebeten. Und die Antwort war, ich bin hier wegen der anderen. Nun, das ist wenigstens ehrlich, nicht? Also keine Angst, ich verrate nicht, wer das war. Wenn man über die Antwort nachdenkt, dann kommt einem vielleicht in den Sinn, dass das eine sehr vordergründige und sehr einfache Antwort ist. Vielleicht. Sie hat zumindest ein Problem. Das Problem ist, ja, ich glaube, viele Leute kommen wegen der anderen Leute hier, aber viele Leute gehen auch wegen der anderen Leute hier. Das heißt, es hebt sich irgendwo auf. Und das Problem, wenn wir das auf die Bibel betrachten, das Problem in der Bibel, was wir im Glauben haben, ist vielleicht gar nicht unbedingt der Gott dahinter, sondern die Menschen davor. Und dann sind wir wieder bei der Frage, geht's nicht vielleicht doch alleine? Man könnte das jetzt ganz pragmatisch beantworten. Nee, natürlich geht das nicht alleine, das ist ganz klar. Ein Mensch ist auf Gemeinschaft angelegt, der braucht ein Gegenüber, der braucht Korrektur. Das ist ganz klar, irgendwas machen wir sonst im Leben auch. Ist plausibel, oder? Aber ich denke, das ist kein zwingender Grund. Ja, da fehlt so der zündende Funke, da fehlt der Auftrag Gottes dahinter. Und das ist jetzt Gegenstand der Predigt. Dazu lesen wir jetzt gemeinsam Epheser 4. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es im Psalm 68, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das auch anderes, als dass er hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Wer hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglüstig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Das beantwortet die Frage, oder? Gemeinde, Versammlung von Christen, das ist nicht einfach irgendein organisatorischer Aspekt, sondern Jesus selbst beauftragt uns dazu. Und damit ist die Antwort, ich komme wegen der anderen, eigentlich gar keine so schlechte Antwort. Sie ist eigentlich sogar eine sehr gute Antwort, wenn man sagt, dahinter steckt natürlich, ich komme, um mit den anderen gemeinsam meinen Glauben zu praktizieren. Wenn man die Antwort so sieht, dann ist sie quasi perfekt. Ich möchte die Auslegung dieses Textes an dieser Stelle mal radikal vereinfachen. Ich sage, das gilt heute, das gilt hier in diesem Raum. Ich denke, das ist vereinbar mit der Absicht von Paulus. Der Text aus Epheserbrief, der ist so formuliert, dass er auf einen quasi universellen Empfängerkreis schließen lässt. Paulus ist im Gefängnis und wir können den Text praktisch als ein Vermächtnis an uns sehen. Den Text auf uns zu beziehen, das ist also das Naheliegendste, denke ich, was wir damit machen können. Natürlich spielt der Text eine riesengroße kirchengeschichtliche Rolle, das ist ganz klar. Warum gibt es so viele Glaubensgemeinschaften? Alles logisch. Aber ich lasse diesen Aspekt einfach mal ganz komplett weg und sage nur, die Probleme, die wir mit Jesu Auftrag haben, hier heute in diesem Raum, die haben andere Christen in anderen Gemeinden in ähnlicher Form ganz genauso. Also fangen wir damit einfach mal bei uns an. Das reicht vielleicht schon für heute. Schauen wir mal, wie Paulus diese Thematik aufspannt. Er hat drei Perspektiven, die er nennt. Das eine ist das Glaubensfundament, auf dem wir stehen. Das zweite ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Und das dritte, die Gaben, die wir von Jesus bekommen haben. Fangen wir mit dem Glaubensfundament an. Paulus betont, wir haben einen allmächtigen Gott und Vater, der über allem steht. Einen Geist, einen gemeinsamen Glauben, der sich aus der Bibel, aus den Glaubenserfahrungen anderer ableiten lässt, der nicht ins Beliebige ausufert. Wir haben eine Taufe als einen persönlichen Ausdruck. Ich nehme das Angebot Gottes an, ich gehöre dazu. Und ganz wichtig natürlich, wir haben Christus als unser persönliches Haupt, der uns Gnade schenkt, der uns mit hineinnehmen möchte in die Gemeinschaft mit ihm. Und damit ist Christus der Angelpunkt des ganzen Textes und unseres Glaubens natürlich. Er ist hinabgefahren vom Himmel zur Erde, dann in die Tiefen der Erde und er ist dann wieder aufgefahren über alle Himmel. Er hat alle Verheißungen der Bibel, des Alten Testamentes, die zu Messias gemacht worden sind, erfüllt. Er ist ein Gott, der zwischen den Welten wandelt, der himmlischen und der irdischen. Ich würde das mal eine Art Dialektik nennen, einen scheinbaren Widerspruch. Auf jeden Fall ist es ein geheimnisvolles Element unseres Glaubens, was wir in seiner Komplettheit, in seiner Gänze so vom Verstand her, denke ich, gar nicht verstehen können. Jesus als Mensch und als Gott, als sichtbarer und als unsichtbarer Gott, als ein mächtiger Schöpfer auf der einen Seite und als elendes Sündopfer am Kreuz auf der anderen Seite. Und in diesem Wandel, da steckt eine Dynamik drin, die ich mal als Motor des Glaubens bezeichnen möchte. Was das für uns als Gemeinde heißt, dazu möchte ich ein bisschen abschweifen und ein Zitat bringen von dem Tübinger Philosophen Ernst Bloch. Ich weiß nicht, wer den noch kennt, schon länger tot. Wer ihn kennt, weiß, der Mann ist eigentlich Marxist. Der war Marxist zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich schon völlig aus der Mode und aus der Zeit gefallen war. Und trotzdem hat das Christentum die Beschäftigung mit dem Glauben Bloch nie losgelassen. Ich kann natürlich nicht sagen, wo stand er da, vielleicht wusste er das selber am Ende nicht, aber trotzdem immer wieder in seinen Werken, seinen Gedanken beschäftigt er sich mit Religion, insbesondere mit dem christlichen Glauben. Und das Zitat von Ernst Bloch, was ich nennen möchte, ist: Religion erwächst der Differenz zwischen dem, was ist, und dem, was noch nicht ist. Das ist etwas abstrakt und ich bin jetzt einfach mal so frei und übertrage das auf die Situation der Gemeinde und nehme Jesus mit hinein. Ich hoffe, Bloch wird mir das verzeihen. Er ist auf jeden Fall ja schon tot genug und kann sich nicht wehren. Unser Glaube und unsere Gemeinde, die bewegen sich in dem Spannungsfeld zwischen dem, was ist, und dem, was Jesus noch nicht geschenkt hat. Können wir auf unbekannte Geschenke der Zukunft bauen? Basiert das nicht zu sehr auf dem Prinzip Hoffnung? Es braucht auf jeden Fall Vertrauen und es braucht ein solides Fundament, wie wir es hier eben in dem Text gelesen haben. Mit Jesus als unserem Gott, da haben wir das tragfähigste Fundament, was wir als Menschen überhaupt haben können, um so ein Vertrauen zu wagen. Dann gucken wir mal auf die zweite Perspektive des Textes, unseren Auftrag. Wir sind berufen und wir sind beschenkt zur Einheit und zu Wachstum, diesen beiden Dingen. Nicht als ein Selbstzweck, nein, es geht um Befähigung der Heiligen, also der Christen, aller Christen, zu höheren Zielen, zu sehr hohen Zielen. Den Weg zum vollendeten Menschen, die Erkenntnis, die komplette Erkenntnis des Glaubens, das Empfangen der ganzen Fülle Christi. Das ist wahnsinnig viel. Ich habe mich gefragt, naja, wo bin ich denn da, wo stehe ich denn da eigentlich auf dieser Skala? Und ich glaube, nee, ich verrate das nicht, aber ich stehe da gar nicht so gut da. Und dann habe ich weitergedacht und habe gedacht, eigentlich kann man das gar nicht erreichen. Das kann man auf dieser Welt als sündiger Mensch überhaupt nicht erreichen. Man kann es wirklich nur im Himmel erreichen, nach der Wiederkunft Christi. Ich betrachte es eigentlich als eine unmöglich zu lösende Aufgabe, dahin zu kommen. Andererseits gibt uns das eine Entlastung auch. Mit Jesu Wiederkunft, da wird all das gelöst sein, da werden wir all das haben, diese ganze Fülle Christi. Und das wird unabhängig sein von unserer Leistung. Und das ist wiederum etwas ganz Befreiendes, finde ich. Aber der Text, der schwebt gar nicht nur so in hohen Sphären. Der Text, der fängt eigentlich ganz klein an in dem, wo wir uns befinden. Es geht um die Mündigkeit des Glaubens. Es geht um Standfestigkeit. Es geht gegen das Hin- und Hergeworfenwerden. Dann geht es darum, um Wachstum. Wachstum auf der Basis von unserem Fundament Christus. Nicht Wachstum im Sinne von große Zahlen, davon steht hier nichts, sondern Wachstum durch Bewegung auf Jesus hin, sagt Vers 15. Keine Bewegung heißt am Ende geistliche Stagnation und diese Folge ist das Hin- und Hergeworfenwerden, was Paulus darin beschreibt in dem Text. Und ich möchte als Bild mal, wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne segle und diese Erfahrung, die macht man da auch, wenn man irgendwie sich auf einem Segelboot befindet und da gibt es Wind und da gibt es Wellen, so mitten auf dem Meer, dann hat man vielleicht vergessen, das Segel hochzuziehen, ja, und dann bewegt sich das Boot hier hin und dahin, es nimmt nicht so richtig Fahrt auf, es bewegt sich nicht in die Richtung eines Zieles, die Wellen klatschen gegen den Rumpf, es wird einem übel, die Stimmung an Bord, die schwankt und jeder fängt dann an, seine eigene Strategie sich auszudenken, was man ihn jetzt eigentlich machen könnte. Wenn man im Ganzen kommt, man merkt, man hat vielleicht verschiedene Ziele, man streitet sich und die Stimmung ist ganz unten, wird hin und her geworfen. Wenn man dann aber das Segel hochzieht gemeinsam als Segelcrew, wenn man dann das Ruder auch in die richtige Richtung legt, dann nimmt das Boot Fahrt auf, genau zu dem Ziel, was vorhergegeben ist, was man sich ausgesucht hat vorher, in dem Fall beim Segeln, gibt es keine höheren geistlichen Ziele. Aber dann machen die Bewegungen auch nichts mehr. Dann gleitet man durch die Wellen. Die Wellen klatschen zwar irgendwie noch an den Rumpf, das hört man natürlich, aber es macht nichts mehr. Es wirft das Boot nicht hin und her. Das Boot hat seine Fahrt aufgenommen. Und um sowas tun zu können, ist Einheit notwendig. In dem Fall Einheit des Handelns. Aber da muss noch mehr dahinter sein. Man kann das ja nicht machen aus Gewohnheit, aus Tradition oder weil man sich vielleicht gerade so fühlt, sondern Einheit im Glauben. Das ist die Basis von Jesu Auftrag. Glaube teilen, voneinander lernen. Und das hilft uns als Christen gegen diese Unmündigkeit, gegen das Hin- und Hergeworfenwerden. Ich denke, wir haben das alle schon als sehr schwierig erlebt. Lässt sich von hier vorne sehr schön sagen, ja, widerspricht auch keiner. Und trotzdem hat jeder, denke ich, schon mal die Erfahrung damit gemacht, wo die Probleme stecken. Und das weiß Paulus natürlich auch. Er schreibt ja auch nicht umsonst von einem Wahren der Einheit oder man kann das auch als Bemühen um die Einheit bezeichnen. Ja, und trotzdem, so wie er das schreibt, ist auch das wieder entlasten. Er schreibt, wir sollen die Einheit bewahren. Er sagt nicht, wir sollen sie herstellen. Wenn wir auf die Trinität gucken, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann haben wir von Gott wirklich das perfekte göttliche Vorbild von dem, was Einheit sein kann, bekommen. Dann ist uns Einheit mit Gott von Jesus geschenkt worden. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns das Angebot gemacht, wirklich in die Einheit mit ihm, mit Gott zu kommen. Und das hat er jedem Christen gegeben. Und auf dieser Basis haben wir natürlich als Christen untereinander auch eine völlige Einheit. Halten wir an der Stelle einfach mal als Zwischenstand fest, Wachstum und Einheit sind beide der Auftrag von Jesus. Sie sind sein Geschenk und wir werden sehen, sie bedingen sich auch gegenseitig. Schauen wir zunächst mal auf das Wachstum. Was lässt uns als Gemeinde und als Christen wachsen? Da bringt der Text das Bild des Körpers als Gemeinde. Wir kennen das vielleicht. Ich finde das ein gutes Bild für den Auftrag, den Jesus uns gibt. Ein Körper, das ist eine ganz perfekte, abgestimmte Einheit von Körpergliedern, die verschiedene Zwecke haben und aber gemeinsames Ziel und gemeinsam wichtig sind. Wachstum und Bewegung sind die Aufgabe eines Körpers. Wenn mein Leben jetzt eher darin besteht, den Körper vor den Fernseher zu platzieren und Chips zu essen, dann braucht man vielleicht einige Verdauungsorgane besonders stark, ja, aber den Rest vielleicht nicht so sehr. Wenn ich dagegen einen Marathon laufen will, dann habe ich ein richtig hohes Ziel und dann brauche ich den ganzen Körper. Dann kann er mit dem, wie er gemacht ist, wirklich so richtig voll zulangen und diesen Marathon laufen, wenn ich den trainiere. Ich denke, dass ein Körper ein gutes Beispiel ist, um sich vorzustellen, wie die Teile zusammenhängen und wie jedes Körperteil seine Funktion hat. Und genau das ist auch die dritte Dimension dieses Textes, die Gaben, die uns Jesus gegeben hat. Der Text, der nennt hier 5 Gaben, die völlig unterschiedlich sind und die alle eine besondere Rolle im Aufbau einer Gemeinde spielen. Und doch gehören diese 5 Gaben untrennbar zusammen. Nur gemeinsam ergeben sie eine Vollständigkeit. Wie 5 Finger an einer Hand, mit der die Hand zupacken kann. Oder wie die 5 Sinne, die wir haben, mit denen wir die ganze Welt, so sie uns zugänglich ist, erkunden können, gehören diese 5 Gaben zusammen, um die Gemeinde auszubauen. Sind der Schlüssel zum Wachstum in ihrer Vielfalt, gerade in ihrer Vielfalt. Wenn einer dieser Gaben fehlt beim Wachstum, dann wächst es schief. Das ist dann die Folge. Gut, kann man natürlich auch überlegen, ja, verstanden, abgehakt, jetzt haben wir mal 5 Leute, die identifizieren wir, die diese Gaben haben, sperren die auf so ein Seminar 5 Tage, gucken einfach mal, was rauskommt und die haben ein Paper verfasst am Ende und da steht dann drin, wie unsere Gemeinde wächst. Wird das passieren? Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht, ja, diese 5 Leute haben völlig unterschiedliche Gaben, sie sind völlig unterschiedliche Menschen und sie sind genauso unperfekte, sündige Menschen wie wir alle. Ich behaupte einfach mal, sie werden sich streiten. Vielleicht kommt irgendein Paper raus, vielleicht liest sich das auch gut, aber ich denke mal, es wird nicht so arg viel herumkommen, denn so gegensätzlich wie diese 5 Leute können Menschen sonst kaum sein. Und bei all der Vollkommenheit, mit der Gott uns begabt hat, da liegt in diesen Zeilen doch schon ziemlicher Stress. Wie gesagt, menschlich gesehen sind Vielfalt von Gaben, von Wesen, von Menschen und eine Einheit vieler Menschen etwas, sagen wir zumindest, problematisch. Ich möchte das mal illustrieren am Beispiel einer Gemeinde. Vielleicht können wir ja das Foto einfach mal auflegen. Genau, das ist eine Gemeinde, die hat sich ganz gut aufgestellt, wohl geordnet, alles scheint gut eingespielt, keiner schert da aus. Und dann kommen die Leute auch drauf, diesen Text zu lesen, sich mit diesen 5 Gaben zu beschäftigen und legen damit los. Da haben wir zunächst mal einen Evangelisten. Das ist die nächste Person. Dieser Evangelist, das ist ein Verkündiger, der die Herzen der Leute außerhalb der Gemeinde mit dem Evangelium erreicht. Durch ihn, da wachsen solche Menschen, die ein bisschen unscharf, unscheinbar im Hintergrund außerhalb der Gemeinschaft stehen, in der Liebe zu Jesus. Und vielleicht wächst die Gemeinde durch sie sogar zahlenmäßig. Das Problem, was wir haben, wenn wir mit diesem Evangelisten sehr viel zusammen sind, ist, er redet immer vom Kreuz. Das ist toll, natürlich ist das super, das ist genau das Richtige. Aber wenn er das 10-mal mir gegenüber gemacht hat, dann finde ich es vielleicht oberflächlich, weil es immer dasselbe ist. Und er bringt komische Leute mit. Ja, man sieht sie nicht so genau, aber irgendwie haben die so nicht diesen Stallgeruch, denke ich. Und dann schießen einem doch manchmal bohrende Fragen in den Kopf. Bleibt denn die Frucht, die dieser Mensch sät? Bleiben die Leute überhaupt oder ist das nur was Kurzfristiges? Ist die Arbeit, die er da macht, was Nachhaltiges? Lohnt sich das denn überhaupt nach menschlichen Maßstäben? Viel handfester wäre zum Beispiel ein Hirte. Ja, der sieht so aus auf dem nächsten Bild. Der Hirte, der steht so leicht erhöht. Ja, der Ursprung des Wortes Pastor, der liegt in dem Wort Hirte, aber auch von den Ältesten. Die wird im Neuen Testament manchmal Aufseher genannt, Aufseher der Herde. Hirten, die halten die Herde zusammen. Sie gehen aber auch jedem Einzelnen nach. Und sie bewirken eine Liebe und ein Wachstum der Gemeindemitglieder zueinander. Das Problem bei der Sache ist, Wenn die Herde sich zu sehr auf diesen Hirten fokussiert, dann wird sie satt und sie bewegt sich nicht mehr. Nicht mehr nach draußen zumindest. Weil sie einfach lieber bei den Hirten ist. Das ist so eine tolle Zeit. Ja? Oder weil sie so gut gefüttert ist, dass sie gar nicht mehr durch die Tür passt. Vielleicht merkt sie es auch gar nicht mehr, dass da Defizite sind, weil die Zeit bei den Hirten so toll ist, dass sie eigentlich alles ausfüllt und alle Bedürfnisse stillt. Scheinbar stillt. Dann schauen wir auf die nächste Gabe. Das sind die Lehrer. Hier einmal von hinten. Ihre Gabe ist Verkündigung und Vertiefung der Botschaft, Gottes Wort hochzuhalten. Und diese Arbeit, die schafft ein ganz einzigartiges Wachstum an Erkenntnis. Oder sie schafft es, wenn es gut gemacht ist und gut läuft, die Herzbotschaft, die der Evangelist unter die Leute sieht, auch im Verstand, in den Köpfen der Leute zu verankern, dass das eine Einheit bilden kann. Aber Probleme mit Lehrern kennen wir alle. Ich denke, jeder ist zur Schule gegangen und da ist manchmal die Grenze zwischen genau und übergenau. Da dehnen sich die Sachen manchmal zeitlich etwas. Dann ist da eine gewisse Liebe zur Theorie, die sich selbstständig macht und den Menschen manchmal im Hintergrund verschwinden lässt. Eine weitere Gabe sind die Propheten. Ja, meine Prophetin. Es sind nicht unbedingt Leute wie Elia oder Jesaja, die Verheißungen, große Verheißungen über das Volk Israel in die Zukunft gehen, anhand des Heilsplans Gottes gemacht haben. Nein. Mit dem Heiligen Geist ist diese Gabe vom Heiligen Geist ausgegossen über viele und damit auch in vielen Gemeinden vorhanden. Oft mit dem Ziel, Gottes Willen in konkreten Situationen zu erforschen. Was will Gott jetzt gerade von mir? Oder geistlichen Ungehorsam, Sachen, die nicht gut laufen, aufzudecken. Oder Leuten, die es brauchen, einen Zuspruch zu geben. Damit sind sie eine ganz wichtige Ergänzung zu den anderen, zu den Lehrern zum Beispiel. Sie bringen Wachstum in die Gottesbeziehung hinein. Aber wie dieses Bild halt auch zeigt, leider stehen ihre Ansichten manchmal abseits von dem, was die Gemeinde meint, bereits verstanden zu haben oder als Kompromiss ausgehandelt hat, damit es eben funktioniert. Und die Folge ist dann entweder Verwirrung der Gemeinde oder der Prophet traut sich erst gar nicht zu reden, weil die Gemeinde ihn vielleicht nicht lässt oder er Angst hat. Als letztes haben wir den Apostel, ja, einen Apostel ist zur Zeit von Jesus ein bevollmächtigter Stellvertreter oder ein Gesandter gewesen. Eben die 12 Apostel, hier haben wir eben so einen würdigen Herrn im Anzug, jung, dynamisch, erfolgreich. Heute würde man so jemand vielleicht einen Multiplikator nennen, einen Visionär, einen Aufbauer, einen Start-up-Gründer oder im frommen Sinne einen Missionar, der Wachstum in neue Gebiete schafft. Das Problem ist, ein Apostel, der sieht die Gemeinde nicht so, wie wir sie sehen, wie diese Leute hier stehen, sondern er sieht sie so. Ja? Das heißt, ein Bild weiter. So sieht er sie. Das heißt, er sieht also nicht nur das, was ist, sondern er sieht auch die Möglichkeiten, die noch kommen könnte, die Sachen dahinter, die in der Zukunft vielleicht kommen könnten, die sich erschaffen lassen, nicht erschaffen lassen, die Gott uns schenken will. Entschuldigung. Das ist eine tolle Gabe. Ohne das würde Wachstum überhaupt gar nicht funktionieren können. Wir sollten begeistert sein. Aber die Frage ist, sind wir davon begeistert? Nehmen wir mal an, es läuft gut, ja, diese Gemeinde da, die war gut aufgestellt, da hat ja alles reibungslos funktioniert. Und jetzt kommt so jemand und sagt, Mensch, wir müssen alles anders machen. Wir müssen hier eine Tochtergemeinde gründen, da eine Tochtergemeinde gründen. Wir müssen in die Stadt gehen. Wir müssen Dinge einfach komplett anders machen, als wir das bisher gemacht haben. Was läuft denn dann in unserem Kopf ab? Im besten Fall finden wir das einfach unbequem, sind vielleicht zivil ungehorsam. Schon zu Paulus Zeiten war das ein Problem. Ja, es gab viele selbsternannte Apostel, die einfach so losgezogen sind, weil Gott sie dazu geführt hat oder weil sie meinen, geführt zu sein. Man kann das nicht immer unterscheiden, ohne weiteres jedenfalls aus menschlicher Sicht. Die Folge war, es gab viele Irrlehrer. Das hat schon Paulus angeprangert und die Leute davor gewarnt. Und schon zu Paulus Zeiten war es so, dass sich die Apostel nur schwer die Strukturen und die bestehenden Strukturen einer Gemeinde einfügen konnten. Ja, gehen wir wieder auf den Bibelvers. Und wir sehen also in dem Potenzial, was unsere Gaben haben, da liegt doch gleichzeitig ihre Gefahr. Wir betonen das, was wir kennen und neigen dazu, abzulehnen, was wir nicht kennen. Und auch darin, da liegt eine Wichtigkeit der Einheit drin, dass wir diese Vielfalt, dass wir die nutzen können, um als Einzelne und als Gemeinde wachsen zu können. Ich möchte jetzt mal eine Frage ins Publikum stellen. Wer von euch ist ein geistlicher Funktionsträger? Das sind wenige Hände, sehr wenige Hände. Die richtige Antwort wäre gewesen, jeder natürlich, wenn ihr den Bibeltext gelesen habt. Denn diese 5 Gaben, das sind nur Wachstumsfaktoren oder Katalysatoren, könnte man vielleicht etwas geschwollener sagen. Aber sie können kein Wachstum von selbst produzieren. Der Text, der schreibt von einer Zurüstung der Heiligen. Und wenn das geschieht, schreibt dieser Text, schreibt Paulus in dem Text, dann wächst der Leib von ganz allein. Und zwar vom Haupt Jesus her, Christus, der das Wachstum schenkt. Aber Jesus bewirkt dieses Wachstum durch die Gemeinde, nicht nur durch diese Leute, sondern durch die ganze Gemeinde, durch uns, durch jeden, durch dich. Und damit ist jeder von uns ein geistlicher Funktionsträger, hat eine wichtige geistliche Funktion in unserer Gemeinde. Und der Text sagt auch, jeder von uns ist begabt. Laut Vers 7 hat jeder von uns Gaben zu einem bestimmten Maß von Christus bekommen. Das heißt, es wäre jetzt also an der Zeit zu fragen, was ist unser persönlicher Auftrag? Wie setzen wir denn das um, zu dem Jesus uns berufen hat? Sicherlich ist das Naheliegendste, die Gaben, die wir haben, einfach einzusetzen. Es ist Gottes Auftrag an uns Christen, an der Gemeinde mitzubauen. Die Gaben, die befähigen uns zu einem Dienst, den wir ausüben können. Und die Gaben, die können sich nur entfalten, wenn wir einen Dienst ausüben. Dienst aneinander und Dienst an unserem Nächsten, unserer Gesellschaft, das ist also untrennbarer Bestandteil von dem Auftrag. Auch daran müssen wir denken. Dabei hilft es uns sicherlich, wenn wir uns ermutigen, unsere Gaben zu erkennen. Die sind ja nicht immer offensichtlich. Das sind Evangelist, Prophet. Wer würde schon sagen, oh, ich bin Prophet? Die wenigsten. Das merkt man vielleicht gar nicht sofort. Nicht jeder kennt die Gaben, die hat nicht jeder, traut sich auch, sie einzusetzen. Das können wir fördern, indem wir uns da gegenseitig ermutigen oder vielleicht auch einfach durch Gebet. Wir können Gott beten, danken für die Gaben, die wir haben. Wir persönlich, aber auch einfach als Gemeinde. Nicht die wir selber haben, sondern die es in unserer Gemeinde gibt, die uns als gesamte Gemeinde nützen. Und dann müssen Gaben auch gelenkt werden in bestimmte Bahnen, damit sie uns nicht verwirren, sondern damit sie sich eben in ihrer Vielfalt ergänzen können und dieses Wachstum bringen können, nicht für sich alleine nebeneinander herstehen. Das heißt, wenn wir auf den Evangelisten schauen, den wir vielleicht zu Unrecht oder als oberflächlich betrachten, dass wir ihn auf die richtigen Leute ansetzen, dass wir ihm nacharbeiten, dass wir die Menschen, die er mitbringt, dass wir die integrieren. Das heißt, dass wir die Aussagen des Propheten nach der Bibel oder im Gebet gemeinsam prüfen. Das heißt, dass wir Lehrer unterstützen, damit ihre Lehre nicht abstrakt bleibt, sondern die Menschen erreicht. Oder kurz gesagt, jede Gabe hat auch ihre Defizite. Wenn wir diese Defizite als Gemeinde wohlwollend auffangen und einander uns mit unseren Gaben ergänzen, ist das sicher ein guter Ansatz. Die Frage ist, wie gut sind wir unterwegs? Wenn wir auf unsere Gesellschaft schauen, dann gerade jetzt in der Zeit dieser vielen AfD-Demos pro oder contra Flüchtlinge, dann sehen wir, dass unsere Gesellschaft dazu neigt, gespalten zu sein, dass sie aus Gruppen besteht, die eigentlich überhaupt gar nicht mehr miteinander reden können, wo es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, die Leute zusammenzubringen. Heute ist da übrigens ein besonderer Tag an der Ecke. Es gibt heute das Projekt Deutschland spricht, initiiert von der Zeitung Die Zeit. Die haben nämlich genau auch diese Meinung und die wollten da dagegen setzen, dass Menschen, die normalerweise nicht miteinander sprechen, dass die sich einfach freiwillig melden, anhand ihrer Profile einander zugeteilt werden und dann eben doch austauschen. Ich habe da mal mitgemacht. Ich habe mich angemeldet, noch habe ich nicht mitgemacht, läuft ja erst. Mir wurde ein linksorientierter junger Leichenbestatter zugeteilt, den ich heute Abend in Hanschesheim treffen werde, in einer Kneipe. Da bin ich mal ganz gespannt. Mein kleiner Beitrag zur Einheit der Gesellschaft. Aber es ist ein ganz, ganz kleiner Beitrag. Aber wenn wir auf unsere Gemeinde schauen, wenn wir es vor dem Kontext betrachten, sind wir ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Wir sind hier alt und jung, verschiedene Begabungen, reicher und ärmer, verschiedene Glaubensstile, verschiedene Vorlieben. Das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Aber trotzdem müssen wir fragen, dem Auftrag aus Epheser 4, kommen wir dem denn nach? Was sollen wir tun? Was ist die Aufgabe, die wir haben? Was ist deine Aufgabe? Beten wir darum, dass Gott uns das zeigt. Prüfen wir uns, wo haben wir Konkurrenzdenken? Vielleicht auf die Träger anderer Gaben, auf die wir neidisch sind oder auch auf andere Gemeinden. Ja, es werden immer wieder neue Gemeinden gegründet und dann schielt man da so drauf, Mensch, was treiben die denn da, die Leute, die anziehen? Die könnten eigentlich auch hierher kommen. Aber nein, ich würde sagen, sei auch da mutig und akzeptieren diese Vielfalt und lassen einfach Christen ihren Dienst vor Gott tun. Aber seien wir dabei verbindlich. Entscheiden wir uns für eine Gemeinde und bleiben dieser Gemeinde treu. Unterstützen sie eben in ihrem Wachstum, statt Churchhopping zu machen und aus jeder dieser wachsenden jungen Gemeinden immer das Beste herauszuholen. Dann müssen wir uns klar machen, dass Einheit auch ihren Preis hat. Der Text schreibt von Unterordnung, Demut, Liebe. Das sind nicht so populäre Begriffe, nach denen man wirklich lechzt. Ertragt einander in Liebe, sagt der Text. Eheberater, die reden von einer Beziehungsarbeit, die notwendig ist, um eine Beziehung am Laufen zu halten. Der Volksmund redet von Liebesmühe, die nicht immer vergebens sein muss. Aber Einheit ist möglich, da wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich auf Jesus hinzuwachsen. Und das erreichen wir am besten in dieser Vielfalt, die Gott uns geschenkt hat. Und deswegen denke ich, der Konflikt zwischen Einheit und Vielfalt, der kann sogar fruchtbar sein. Ist dafür notwendig, dass wir eine geistliche Streitkultur, auch dazu schreibt die Bibel sehr viel, wie eine eigene Predigt, diese Konfliktfähigkeit ausleben. Einen Konflikt müssen wir unter Umständen durchstehen können und nicht einfach abbrechen und ignorieren, unter den Teppich kehren. Auch wenn das im Einzelfall wehtut, der Vers 15, der fordert Wahrhaftigkeit. Bei allen Bemühungen um Liebe, die man dabei hat, kann das verletzen. Das ist ganz klar. Wir brauchen also einerseits Fingerspitzengefühl, andererseits die Bereitschaft, einander zu vergeben. Wenn wir jetzt also überlegen, dieser Auftrag Gottes, wie können wir denn damit anfangen? Was könnte der erste Schritt sein? Dann ist es ja eigentlich immer so, wenn man eine große Sache vorhat, vielleicht eine Reise machen will oder irgendetwas in seinem Leben ändern will, dann ist der erste Schritt, den man tut, eigentlich immer der schwerste. Da zögert man noch, da hadert man mit sich, will ich jetzt wirklich das tun? Aber wenn dieser erste Schritt gemacht ist, dann geht es auch weiter. Ja? Also ich kann jetzt einfach so weiterlaufen ohne jegliche Probleme. Den ersten Schritt habe ich gemacht. Und ich möchte da jetzt auf ein Bild noch hinweisen, die Berufung der Jünger. Jesus hat die Jünger berufen. Er ist einfach losgegangen und hat zu den Leuten gesagt, komm mit. Und die Jünger sind mitgegangen. Das war so die Berufung, wie ein Rabbi seine Jünger beruft. Aber für die Jünger war das natürlich in dem Fall noch völlig unklar, worauf das hinläuft. Rabbi, das kannten sie natürlich irgendwo, aber was jetzt genau der Auftrag ist dahinter, das war ihnen nicht klar. Das konnten sie zu dem Zeitpunkt, als sie wirklich mitgekommen sind, gar nicht sehen. Und dann kann man sagen, naja, irgendwie waren die auch vielleicht nicht so wirklich geeignet. Ja? Also die waren nicht sonderlich gebildet, die haben untereinander gestritten, der eine hat ihn verleugnet, der andere hat ihn verraten. Keine so ganz tolle Truppe. Trotzdem war das Ganze ein Erfolg. Trotzdem hat das funktioniert, nämlich das, was der Erfolgsfaktor war, ist, dass sie Jesus gefolgt sind, dass sie wirklich diese Hingabe gezeigt haben. Obwohl sie diese unperfekten Menschen waren, hat es funktioniert. Und das ist auch, denke ich, der Auftrag an uns. Ja, wir sind unperfekt, aber auch wir können trotzdem starten. Und unser Auftrag ist klarer als der der Jünger. Wir haben die ganze Bibel, wir können das besser einordnen. Wir haben diesen Text hier bekommen und wissen, es ist unser Auftrag zu wachsen, unser Auftrag Einheit zu haben. Damit können wir anfangen, auch wenn, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz klar ist, sollen wir jetzt einen Stand in der Fußgängerzone haben oder sollen wir eine neue Jugendgruppe machen? Das sind Sachen, die können sich später ergeben. Wir können trotzdem anfangen. Ja, jetzt stehe ich hier hinten, bin schon mehr als halb rum. Wie fühlt sich das an, wenn auf einmal jemand von hinten predigt? Das ist komisch, oder? Aber wenn wir den Text so richtig wörtlich nehmen, wenn wir einfach gucken, na gut, der Leib, der wächst aus sich heraus. Na gut, dann muss man sich auch darauf einlassen können, dass auch mal von hinten was kommt, dass auch mal von anderen Richtungen etwas kommt, als wir das vielleicht so gewohnt sind. Das ist auch etwas, was passieren kann, wenn der Leib von sich heraus wächst. Ich möchte mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie wir wachsen können. Und das ist der Glaubenskurs, den wir haben. Wir werden ab Dienstag einen Glaubenskurs machen innerhalb unserer Gemeinde. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, das Fundament, was wir haben, zu festigen, damit wir als Gemeinde, wir als Einzelne darauf wachsen können. Und das ist eine Möglichkeit, Jesu Auftrag umzusetzen. Ein Training quasi für den Leib Christi und seiner Gaben. Zum Beispiel Evangelist. Wer von euch ist denn das überhaupt geübt? Wer hat denn das überhaupt geübt, vom Evangelium zu reden? Seinen Glauben wirklich mal in Worte zu fassen, in Worte, die andere erreichen. Tolle Gelegenheit, das zu machen. Am Dienstag geht's los. Ich freue mich über jeden, der mitmacht. Ja, deswegen war die Frage, warum kommt ihr, warum seid ihr hier am Anfang, nicht als ein Infragestellen von eurer Anwesenheit gemeint und natürlich auch nicht als ein Infragestellen von Gemeinde, sondern es ging darum, zu zeigen, dass wir unperfekte Menschen sind und den Wert, den die Gemeinde hat, überhaupt erstmal verstehen müssen. Dass wir eben sehen müssen, die Einheit ist ein Geschenk von Gott. Sie ist kein Naturzustand, nicht selbstverständlich. Und wenn Einheit und Vielfalt in dieser Weise, wie der Text es beschreibt, zusammenkommen, dann kriegen wir eine Vielstimmigkeit, wie in der Musik, die unsere Gemeinde zum Klingen bringt. Im Himmel, da werden wir vor Gottes Thron sitzen, da werden wir keine Gemeinde brauchen. Die Bibel schreibt jedenfalls nichts davon. Einheit und Vielfalt sind da einfach so, ohne dass man sich darum kümmern muss. Das wird einem geschenkt werden. Aber noch heute ist es nicht so weit. Unsere Gemeinde, die ist überhaupt kein bisschen perfekt, das ist völlig klar. Wir sind genauso wenig perfekt. Aber trotzdem sind wir notwendig zu Gottes Zwecken. Und deswegen lasst uns unsere Gemeinde hochhalten. Amen.